Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen. Wir besteigen heute ein steinernes Schiff, das der Essayist Karl Markus Gauß entdeckt hat. Welchen Status das Unbewusste und die Psychoanalyse in Osteuropa hatten, ist außerdem Thema. Zuerst geht es um den irischen Romancier Colm Tobin und dessen Erforschungen der klaustrophobischen irischen Provinz in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Oft hat der beinahe 70-jährige Tobin dabei weibliche Lebensläufe im Blick, denn vor allem Frauen wurden von der Kirche und der Familie strikt kontrolliert. Selbst die Auswanderung in die USA bedeutete nicht unbedingt eine Befreiung. Welche Folgen diese Dauerdrangsalierung hat, ist Gegenstand von Tobins neuem Roman Long Island. Wer den Band Brooklyn gelesen hat, aus dem ein sehr erfolgreicher Film gemacht wurde, manche werden sich erinnern, wird merken, dass wir es hier mit einer Fortsetzung zu tun haben. Sigrid Löffler weiß mehr.
Vor 15 Jahren erzählte der irische Autor Colm Tobin in seinem Bestseller Brooklyn die Auswanderungsgeschichte des irischen Provinzmädchens Elis, die von ihrer Familie nach Amerika geschickt wird, um ihr ein besseres Leben als im rückständigen Irland der 1950er Jahre zu ermöglichen. Elis schafft es in Brooklyn. Sie lebt sich ein, erlernt einen Beruf, verliebt sich in den Italo-Amerikaner Tony Fiorello, einen Klempner vom Beruf, und heiratet ihn. Emigration geglückt, so scheint es. Bei einem Familienbesuch in der alten Heimat, ihrem Herkunftsort Enniscorthy im Südosten Irlands, beginnt sie eine Romanze mit dem lokalen Kneipenwirt Jim. Als der sie heiraten möchte, gerät Elis in ein moralisches Dilemma, denn sie hat ihm verschwiegen, dass sie bereits verheiratet ist. Nach kurzem Schwanken entscheidet sie sich für ihr amerikanisches Leben und lässt Jim ohne Erklärung mit gebrochenem Herzen zurück. Und nun im neuen Roman Long Island treffen wir die Heldin Elis wieder, 20 Jahre später. Sie ist inzwischen Mitte 40 und führt mit ihrem Klempner-Ehemann Tony und zwei Kindern ein ruhiges Leben auf Long Island, Tür an Tür mit ihrer Schwiegerfamilie, der vielköpfigen Fiorello-Sippe in den Nachbarhäusern. Gleich zu Beginn des Romans stürzt der Autor seine Heldin in eine fast slapstickhafte Krise.
Als es an der Tür klingelte, stand Eilish langsam auf. Im Flur erschien durch das Mattglas der Haustür der Umriss eines Mannes. Sie öffnete die Tür. »Sind Sie Eilish Fiorello?« Der Akzent war irisch. Auch wie der Mann dastand, als machte er sich auf einen Streit gefasst, erinnerte sie an die Heimat. »Bin ich«, sagte sie. »Ich habe Sie gesucht.« Sein Ton war fast aggressiv. »Sind Sie die Frau vom Klempner? Er versteht sein Geschäft, Ihr Mann. Bei uns zu Hause hat er alles perfekt erledigt. Und er ist so gut im Rohr verlegen, dass meine Frau im August ein Kind von ihm kriegt. Deswegen bin ich hier. Falls einer glaubt, ich würde das Balg eines italienischen Klempners in mein Haus aufnehmen, dann hat er sich geschnitten.« Er trat ein paar Schritte näher und senkte die Stimme. »Sobald dieses Hurenbalg also da ist, nehme ich es und liefere es hier ab. Und wenn Sie dann nicht zu Hause sind, dann lege ich es genau hier vor Ihrer Tür ab.«
Elis ist zwar geschockt, aber ihre Haltung ist klar. Der Bastard ihres Mannes kommt ihr nicht ins Haus. Doch ihre Schwiegermutter, die absolute Chefin des Fiorello-Clans und eine intrigante Meisterin der Manipulation, hat anders entschieden. Der Bastard soll als jüngster Fiorello-Sprössling innerhalb der Großfamilie aufwachsen. Keine Diskussion. Elis spürt die eigene Ohnmacht. Unter lauter Fiorellos ist sie isoliert und hat nichts mitzureden. Wenn sie geglaubt hatte, sie habe sich durch ihre Emigration in Amerika die Selbstbestimmung erkämpft, so muss sie jetzt erkennen, dass dies im Ernstfall nicht gilt. Nicht sie, sondern andere entscheiden über ihr Leben. Also schnappt Elis die Kinder und fährt zurück nach Enniscorthy, vorgeblich um den 80. Geburtstag ihrer Mutter zu feiern. Doch in Wahrheit, um sich über ihre Optionen klar zu werden, einschließlich einer möglichen Auswanderung in die Gegenrichtung. Und damit ist der Autor Colm Tobin beim eigentlichen Thema seines Doppelromans angelangt. Die Vorortsiedlung in Long Island ist das genaue Gegenstück zum irischen Provinzkaff Enniscorthy. Konformitätsdruck, lückenlose soziale Überwachung und soziale Kontrolle durch selbsternannte Tugendwächter, hier wie dort. Alles Private wird ausgeschnüffelt. Elis und der Kneipenwirt beleben ihre Affäre von einst wieder, doch sie müssen sie geheim halten. Ein befreites, selbstbestimmtes Leben scheint nur im Verborgenen möglich, um den Preis von Heuchelei und Täuschung nach außen.
»Ich würde dich gern wiedersehen«, sagte Jim. »Ich weiß nicht«, sagte Elis. »Meiner Mutter entgeht nichts, meinem Bruder ebenso wenig. Ich stehe im Telefonbuch. Du willst, dass ich dich anrufe? Meine Mutter hat kein Telefon. Vielleicht könntest du mich von einer Telefonzelle aus anrufen. Und vielleicht sollten wir wieder nach oben, sonst merkt noch jemand was.«
Tobin zeigt, wie sich die öffentliche Unehrlichkeit auch ins private Verhalten, selbst unter Liebenden, einfrisst und alles vergiftet. Was man wirklich denkt, darf nicht ausgesprochen werden. Die Liebenden betrügen sich und einander über ihre Gefühle und sind blind für ihre eigenen Motive. Während sie über ein künftiges gemeinsames Leben hüben oder drüben fantasieren, verschweigen sie einander die Wahrheit, so wie früher schon. So wie Elis ihm seinerzeit ihre Heirat verheimlichte, so verschweigt Jim ihr nun, dass er anderweitig verlobt ist. Long Island bildet also das spiegelverkehrte Gegenstück zu seinem Vorgängerroman Brooklyn. Zusammen bilden beide Teile einen zweiflügeligen Doppelroman und ein perfektes Ganzes. So sanft im Ton dieser Doppelroman über eine Auswanderung nach Amerika und Retour klingt, so unerbittlich ist er auch. Er erzählt still, aber rigoros vom verfehlten Leben und davon, wie das Ungesagte die Liebe verdirbt.
Soweit Sigrid Löffler über Combe Tobin, Long Island, übersetzt von Giovanni und Ditte Bandini, Hansa Verlag, 326 Seiten für 26 Euro. Während in den USA und Westeuropa Sigmund Freuds Entdeckung des Unbewussten die gesamte Gesellschaft veränderte, war das in Osteuropa und der Sowjetunion anders. Zuerst gab es ein großes Interesse an der Tiefenpsychologie und Psychoanalytiker wurden gezielt gefördert, doch dann galten nur noch die biologistischen Theorien von Iwan Pawlow, das war der mit dem Hund. Wie Freud im Kollektiv verschwand, beschäftigt Andreas Petersen in seinem Buch »Der Osten und das Unbewusste«. Ralf Gerstenberg hat es gelesen.
Das Coverfoto ist ein Hingucker. Eine Gruppe von Menschen hat sich in einem Hörsaal versammelt. Ein Mann mit weißem Bart, auf den ersten Blick Sigmund Freud, dem Erfinder der Psychoanalyse gar nicht so unähnlich, steht neben einem Gestell, an dem ein Hund angebunden ist. Der berühmte Pawlowsche Hund. Denn der Mann auf dem Foto ist nicht Freud, sondern der Physiologe Iwan Pawlow, der für seine Reflexforschung 1904 den Nobelpreis erhalten hatte. Das Bild bringt einen, vielleicht den wichtigsten Aspekt des Buches, bereits auf den Punkt. Mit Pawlow wurde der jungen Sowjetrepublik Freud ausgetrieben. Das Unbewusste galt als klassenfeindliches Teufelszeug. Es ging um die ideologische Indoktrination des Bewusstseins, die Menschen als programmierbare Maschine, ja, um nichts Geringeres als die Schaffung des neuen Sowjetmenschen, wie Autor Andreas Petersen schreibt.
Tiefenpsychologie und Psychoanalyse wurden zu einer Ideologie des Imperialismus. Schon ihre Erwähnung konnte schwere Folgen haben. Freud wurde als Vorläufer des Rassenwahns und Wortführer der nationalen Unterdrückung dargestellt. Die Werke von Adler und Freud seien ideologische Ausrüstungen des Narzissmus. Hingegen sei Pawlow nur aus ideologischen Gründen im Westen nicht rezipiert.
Zunächst widmet sich Petersen in seinem Buch den Anfängen, denen der psychotherapeutischen Bewegung und denen der russischen Revolution. Er schreibt über die Wiener Mittwochsgesellschaft, den Bruch zwischen Sigmund Freud und Alfred Adler und über einen jungen Russen, der bei Adler in Therapie ging, Adolf Joffe. Joffe, ein Berufsrevolutionär, der 1917 die bolschewistische Machteroberung mitorganisierte, machte Leo Trotzki mit der Psychoanalyse vertraut. Und Trotzki, der die Tiefenpsychologie als Wissenschaft sehr ernst nahm, schlug Iwan Pawlow 1923 in einem Brief vor, seine Lehre von den konditionierten Reflexen mit der Lehre Freuds zu verbinden. Ein politischer Schachzug, schreibt Petersen, um die Psychoanalyse in der frühen Sowjetrepublik als Wissenschaft zu etablieren.
Hätte der Nobelpreisträger und die letztlich einzig verbliebene wissenschaftliche Größe der Verbindung zugestimmt, wäre die Psychoanalyse in der Sowjetunion Kraft seiner Autorität beglaubigt worden. Aber Pawlow reagierte nicht.
Als wissenschaftlich fundiert galten fortan allein die Thesen Iwan Pawlows, der das Gehirn als eine Art Maschine betrachtete und Emotionen sowie psychische Erkrankungen auf diese Weise erklärte. Und da das, was erklärbar ist, ja auch beherrschbar sein muss, sah Stalin in der Lehre Pawlows die biologische Widerspiegelung seiner Herrschaft, schreibt Andreas Petersen.
Hier die totale Herrschaft der führenden Abteilung Gehirn, dort das allmächtige Politbüro. Herrschaft und Terror bekamen so den Nimbus eines Naturgesetzes.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Freudsche Lehre aus dem Wissenschaftsbetrieb und dem Klinikalltag der Ostblockstaaten eliminiert. Therapeuten, die in Verdacht standen, individualpsychologische Ansätze zu verfolgen, waren schlimmsten Angriffen, Verleumdungen und Restriktionen ausgesetzt. Welche Konsequenzen das für die Arbeit in den Forschungsstätten und Kliniken des gesamten Ostblocks hatte, wie dogmatisch Richtlinien durchgesetzt, Abweichler verfolgt und gemaßregelt, Karrieren befördert oder beendet wurden, zeigt Andreas Petersen in seinem höchst aufschlussreichen und gut geschriebenen Buch. Er nimmt vor allem die Biografien einzelner Persönlichkeiten in den Blick. Zum Beispiel die des ostdeutschen Psychotherapeuten Dietfried Müller-Hegemann, der sich vom Psychoanalytiker zum Pawlow-Papst und wieder zurückentwickelte. Auf diese Weise gelingt es Petersen, ein sehr anschauliches und differenziertes Bild der psychologiehistorischen Entwicklung des Ostens bis 1989 zu zeichnen. Zugleich verweist er auf unterschiedliche Linien in Ost und West, die bis in die Gegenwart hineinwirken.
Ralf Gerstenberg über Der Osten und das Unbewusste, wie Freud im Kollektiv verschwand, von Andreas Petersen, erschien bei Klett-Cotta, 352 Seiten für 25 Euro. Gerade der Osten ist ein Terrain, das der österreichische Essayist Karl Markus Gauss häufig bereist. Ihn verschlägt es an die entlegensten Orte und in seinen mittlerweile rund 30 Büchern wird er immer wieder zu einem Sachensucher und Menschenbeobachter. 2022 erhielt er den Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung. Gerade ist ein neuer Band von ihm erschienen, Schiff aus Stein heißt er. Ich habe mit Karl Markus Gauss gesprochen und ihn gefragt, wo er denn auf dieses steinerne Schiff gestoßen ist und wie wir es uns vorstellen können.
Ja, ich war in Albanien unterwegs und sah in der Ferne, was ich zunächst für eine Fata Morgana hielt, ein Schiff auf einem Berg stehen. Und erst als wir näher gefahren sind, habe ich gemerkt, es ist tatsächlich dort ein Schiff und es ist tatsächlich aus Stein geformt. Und ich habe dann später herausgefunden, dass eine Familie mehrere Buben und Mädchen hatte und drei der Burschen sind 1991 mit einem Boot von Flora nach Brindisi oder Bari aufgebrochen und wie so viele damals sind sie im Meer ertrunken. Und die Familie hat jetzt versucht, den Verstorbenen ein Denkmal zu setzen und zwar mit einem steinernen Schiff, von dem sie sich aber gedacht haben, dass sie daraus ein Hotel machen werden. Aber es ist nie jemand in diese Gegend gekommen. Mitten in Albanien, also fern von den paar Destinationen, die mittlerweile ja sehr populär sogar geworden sind in Albanien. Und dann ist das Schiff verfallen und die Familie ist zerstreut und das Schiff bleibt stehen als ewig währendes Mahnmal.
Ein Geisterschiff ist es eigentlich, so beschreiben Sie es auch, Herr Gauss. Ja. Herr Gauss, was machen Sie denn als erstes, wenn Sie an einen fremden Ort kommen?
Versuchen, die Augen offen zu halten und zweitens zu schauen, ob ich nicht Leute treffe aus diesem Dorf. Ich bereise ja eher selten die Metropolen oder die Orte, die schon von einem gewissen Tourismus entdeckt wurden, ja. Da ist es einerseits nicht so leicht, weil diese Orte oft ein bisschen verlassen anmuten, aber andererseits ist es wieder sehr leicht, weil kaum kommt dann jemand aus diesem Dorf vorbei, sieht mich da herumstehen oder ein bisschen durch die Gegend strolchen fast, dann werde ich gleich gefragt, ja, was machen denn Sie hier? Und dann kommen wir ins Gespräch und oft passiert es mir, dass mich die Leute dann mitnehmen ins nächste Café oder sogar zu sich nach Hause und auf einmal habe ich den halben Ort vor mir und alle wollen mir Geschichten erzählen, ohne dass ich sie jetzt groß investigativ befragen müsste.
In welcher Sprache sprechen Sie denn mit den Leuten? Ja. Ich weiß nicht, ob Sie Albanisch können oder auch in Kroatien oder Serbien, wohin Sie häufig reisen. Ja. Wie bewerkstelligen Sie das?
Naja, also ich bin kein Sprachengenie, muss ich sagen, aber ich habe eine bestimmte instrumentelle Begabung. Und das ist, bevor ich in ein bestimmtes Land fahre, dann fange ich so 2-3 Monate vorher an und lerne 100 Phrasen und ebenso viele Worte. Mit denen versuche ich dann in Kontakt zu treten und dann wird man ja sehr nachsichtig belohnt, denn die Leute sind meistens sehr glücklich und auch gleich voller Sympathie, wenn sie jemanden begegnen, der sichtlich ihre Sprache nicht kennt, aber doch ein bisschen sich in ihr bewegen kann, wenn der also sie versucht, in ihrer Sprache anzusprechen.
Schauplätze Ihrer Miniaturen und Reflexionen sind in diesem Bandschiff aus Stein Bahnhöfe, Wirtshäuser, Märkte. Was bieten diese Plätze, die Sie so ideal machen, für Ihre Reflexionen?
Also ich finde, dass man an Bahnhöfen und an diesen eigentlich einfachen Orten viel mehr von einem Land erfahren kann, als wenn man mit einem Professor an der Universität spricht, der einem das Ganze soziologisch erklären könnte. Für mich ist es absolut wichtig, dass ich mit Menschen ins Gespräch komme, die eigentlich nicht literaturwürdig sind normalerweise, ja. Sogenannte einfache Menschen, wobei dieser Begriff ja auch schon problematisch ist, ja.
Ihre sprachlich geschliffenen Miniaturen, da gibt es auch ganz persönliche dieses Mal, wie die über den Vater, der seine letzte Zigarette raucht, sind ja sehr knapp. Welche Möglichkeiten bietet die kleine Form?
Ja, das ist interessant, dass Sie das erwähnen. Freut mich auch, weil in früheren Büchern habe ich ja doch immer versucht, ein Gesamtbild einer bestimmten Gruppe oder einer Region und der Menschen dort zu bieten. Und jetzt habe ich mich eigentlich auf emphatische Momente oder auf Momente, in denen eine gesteigerte Lebens- und Welterfahrung aufbricht oder aufscheint, konzentriert. Und da ist mir die ganz kurze Form sehr entgegengekommen, weil ich mich dann auf etwas konzentriert habe, das mir das absolut Wesentliche ist, ohne drumherum alle möglichen Informationen über Land, Geschichte, Leute und so weiter geben zu müssen.
Gab es denn für die Komposition dieser Miniaturen von vornherein ein Konzept?
Insofern, als ich die erste Idee für dieses Buch hier hatte, als ich in einer Intensivstation eines Spitals lag und mir auf einmal dachte, so diesen extrem gesteigerten Zustand, in dem man sich dort befindet, ja, ich habe so viel Kritisches geschrieben. Wenn ich aber mein Leben überblicke, es hat ja auch wahnsinnig schöne Momente gegeben. Und da habe ich die Idee gefasst, ja, jetzt wende ich mich mal so kleinen Miniaturen von geglückten Lebenszusammenhängen zu. Ja. Insofern war es schon eine bestimmte Richtung, in die ich gehen wollte. Dann habe ich so im Laufe von 2 Jahren ungefähr 70 solche Miniaturen verfasst, für die ich noch kein Konzept hatte, wie ich die zusammenspanne. Und später habe ich dann mir die alle aufgeschrieben, die Titel, und habe mir von einem Freund große Architektenblätter geliehen und habe dann da wirklich 2 Monate lang an der Komposition gearbeitet, sodass eigentlich keine Sammlung von kurzen Texten herauskommen sollte, sondern schon so etwas wie eine Suite oder ein Zyklus, ja. Und ich glaube auch schon, dass die Texte, dass der eine in den anderen fällt und den nächsten provoziert und so irgendwie eine zwar wellenartige Linie, aber doch eine Linie durch das ganze Buch geht.
Es ist fast so etwas wie eine Partitur, war mein Eindruck. Wie erhalten Sie sich denn, Karl Markus Gauß, Ihre Neugier auf das andere?
Ich habe eigentlich eine Lust daran, selber etwas zu entdecken, von dem ich vorher mich zwar versuche, kundig zu machen natürlich, aber die doch einerseits noch nicht allgemein bekannt sind, aber auch mir noch nicht bekannt sind. Ich schreibe auch deswegen, weil ich nicht so gescheit bin und was sagen will, was ich alles gelernt, erfahren habe, sondern weil ich selber was dabei herausfinden möchte. Und daher muss ich dorthin fahren, wo ich selbst vorher nicht war und wo auch noch nicht so viele andere darüber etwas Gescheites gesagt haben.
Auf diese Weise ist Karl Markus Gauß unterwegs, nachzulesen in seinem Buch Schiff aus Stein, Orte und Träume. Es liegt vor bei Zschollnay, 144 Seiten für 23 Euro. Karl Markus Gauß ist gerade 70 Jahre alt geworden. Nach den Nachrichten in Forschung aktuell geht es heute um die Pocken in Zentralafrika und darum, wie sich der Ausbruch eindämmen ließe. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.